Nach der Flut, wie das Ahrtal sein historisches Erbe rettet. Zu Gast ist Fritz Fennemann von der AG Historisches Ahrtal e.V. Herzlich willkommen zum Fachwerk-Podcast. Mein Name ist Florian Schulz und ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk. In dieser Folge spreche ich mit Fritz Fennemann, dem Vorsitzenden des AG Historisches Ahrtal e.V., über den Wiederaufbau nach der verheerenden Flut im Sommer 2021. Wir tauchen ein in die Welt der historischen Fachwerkhäuser, sprechen über die Herausforderungen der Denkmalpflege, den Umgang mit bürokratischen Hürden und die emotionale Kraft einer Gemeinschaft, die nicht aufgibt. Fritz erzählt, wie der Verein aus der Not heraus entstanden ist, um bedrohte Bausubstanz zu retten, Wissen über traditionelle Bauweisen weiterzugeben und den Menschen im Ahrtal neue Perspektiven zu eröffnen. Dabei geht es um Resilienz, Prävention und die Frage, wie man aus einer Katastrophe neue Stärke schöpfen kann. Ein Gespräch über Handwerk, Zusammenhalt und Hoffnung und darüber, warum alte Häuser manchmal robuster sind als gedacht. Fritz ist neben seiner Tätigkeit im Verein auch selbstständiger Architekt und wir haben uns für dieses Gespräch im Ahrtal getroffen und vor der Aufnahme auch ein paar aktuelle Baustellen im Tal angeschaut. Und jetzt geht's rein ins Interview. Herzlich willkommen, Fritz. Ich freue mich, dass du hier zu Gast bist.
Ja, danke schön, dass du mich besuchst. Wir haben natürlich hier im Ahrtal viel zu erzählen. Ja, die AG Historisches Ahrtal, die ist entstanden nach der Flut. Und zwar die Basis war, dass auf fast allen Fachwerkhäusern diese hässlichen Abrisszeichen waren. Es gab immer so einen grünen Haken oder wüste rote Striche und Kreuze. Und wir haben eigentlich gemerkt, dass der THW, der rumgegangen ist und hat die Gebäude begutachtet, die haben halt auf jedes Fachwerkhaus irgendwelche Abrisszeichen gemacht. Und das war für uns so ein bisschen der Weckruf zu sagen, ja, das kann so nicht sein, weil wir halt in dem Bereich aktiv sind und wissen, wie man sowas saniert. Und die sehen oft dann natürlich nach der Flut, sahen die schlimmer aus, als der technische wirkliche Zustand ist. Und da kam dann die Idee auf, unter Fachleuten, die hier so als Netzwerk eh schon gearbeitet haben, das waren eben Architekten, Baubiologen, natürlich auch Firmen mit Naturbaustoffen, Zimmerleute, Lehmbauer, dass wir gesagt haben, wir möchten einen fachlichen Verein gründen, der rein baulich agiert, auch nicht politisch, sondern wirklich ein reiner fachlicher Verein, um Netzwerke zu bilden, natürlich auch um Spendengelder zu generieren. Das geht mit einem Verein auch immer leichter, als Einzelperson von Tür zu Tür zu gehen. Und ja, so ist das dann halt entstanden. Und dann gab es halt im Herbst nach der Flut so eine erste Sitzung und ich hatte dann mich als Letzter weggeduckt und bin halt, was ich aber auch sehr gerne bin, erster Vorsitzender von diesem Verein halt. Und ja, und wir agieren jetzt schon im vierten Jahr.
Und du bist, wenn ich es richtig gesehen habe, seit Anfang an Vorsitzender und auch bis heute, ne?
Genau. Ja, genau. Ja. Genau.
Ich würde gerne nochmal kurz und bündig ausholen. Ich denke, klar, jeder, der hier zuhört, jetzt gerade beim Podcast, weiß schon von der Flut, was das war, so ganz grob, hat noch vielleicht Bilder im Kopf. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was hier passiert ist im Sommer 21.
Ja, es ging natürlich überall durch die Presse. Es gab halt diese Starkregenereignisse und was viele nicht wissen, ist halt die Art ein unglaublichen Einzugsgebiet. Also ich weiß so, meine Eltern, die hatten immer Freunde, die kamen hier immer zum Kanufahren, wenn es dann wie in der Ecke hier geregnet hatte, dann konnte man das immer recht gut. Das heißt ja auch, die Ahr heißt ja auch die wilde Schwester vom Rhein. Und das hatte eben auch den Grund, dass hier das Wasser immer sehr schnell kommt, aber auch in der Regel halt sehr schnell wieder geht. Nur diese Mengen waren halt unfassbar. Und ja, ein Riesenproblem war halt, dass sich die der Unrat, der durch die Flut weggespült wurde, sich vor den Brücken verklausuliert hatte, also verklaust hatte und quasi Staudämme gebildet haben, die dann irgendwann natürlich immer nachgegeben haben. Und so kam es dann nicht nur zu einem Hochwasser, sondern eigentlich zu Tsunami-ähnlichen Flutwellen. Und das hat halt hier auch dann wirklich zur massiven Zerstörung beigetragen. Vor allen Dingen geht es halt immer um das Prinzip Außen- und Innenkurve. Auf der Innenkurve der Aa hatte man oft nur, dass das Wasser sachte anstieg, also eine Form von Hochwasser. Auf der Außenkurve, wo natürlich die ganze Energie reingeht, war es dann wirklich wie so eine Fräse, so tsunami-mäßig. Und da sind eben dann auch ganze Häuser weggeschwommen und haben hier 60 Kilometer verwüstet. Also man sagt, die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.
Du hast ja gerade davon gesprochen, einmal diese Hochwasserthematik, also dass das Wasser einfach hoch stand, aber auch diese Energie von dieser Welle, sage ich mal, die zum Teil da war. Das Wasser stand ja zum Teil, ich glaube, 6, 7, 8 Meter höher als normal. Oder wie hoch war das?
Also die durchschnittliche Wasserhöhe über die ganze Aa verteilt waren 4,5 Meter. Und teilweise ging das bis auf 11 Meter hoch in ganz, ganz engen Teilen, wie zum Beispiel in Walpertsheim, zwischen Marienthal und Walpertsheim, wo die Aa-Schlucht natürlich sehr begrenzt ist. Da kann das Wasser dann auch nur nach oben weg. Ne? Rechts und links ist Fels. Und das ist halt hier auch so das Problem, was, das habe ich auch erst nachher erfahren, eigentlich bekannt ist, dass das alle 100 Jahre auftritt. Also ähnliche Hochwasser gab es Anfang 1800 und Anfang 1900.
Es gibt ja hier auch historische Bausubstanz relativ viel. Ne? Also gerade näher zur Aa hin, denke ich mal, ist mehr historische Bausubstanz vorhanden gewesen, von der ja auch einiges zerstört wurde. Da ist ja, denke ich, zum einen die Zerstörung durch die Wucht und die Schnelligkeit an den Außenkurven, wie du beschrieben hast, aber auch wahrscheinlich durch die Verunreinigung im Wasser, ne? Also Öl oder was auch noch alles im Wasser mit drin war und dann dazu geführt hat, dass eigentlich alle Häuser, die Hochwasser hatten, entkernt werden mussten. Wie war die Situation?
Ja, genau. Das war genau so, wie du das gesagt hast. Also es war natürlich eine gewisse Melange, die hier durchgeflossen ist. Also am Anfang hatte ich Sorge immer gehabt, wenn da einer steht und auch eine geraucht hat. Weil es hat so nach Benzin und Diesel gestunken, das Wasser. Das war natürlich fürchterlich. Und klar, die Gebäudewände sind natürlich massiv durchtränkt worden und eben auch teilweise so verunreinigt, dass wir zum Beispiel im Bereich der Fachwerkhäuser hätte man ja gut und gerne den 300 Jahre alten Lehm wieder in die Bütt schmeißen können und wiederverwenden können. Aber hier war jetzt natürlich der Fall, dass es eben mit Fäkalien, mit Ölen, Pestiziden verunreinigt war. Und deswegen mussten wir das alles zurückbauen. Ne? Das Gute an den Fachwerkhäusern ist natürlich, dass man dann das Fachwerk selber, was ja grundsätzlich aus Eiche hier gebaut ist, das konnte man dann gut halt mit Trockeneis reinigen, ohne dass jetzt irgendwelche Rückstände waren. Ne? Während andere Häuser, hier ist ja auch so eine BIMS-Region, die ganzen BIMS-Häuser, wenn da einmal das Heizöl drin war in der Wand, dann war das Haus nicht mehr zu halten. Ne? Von daher waren die Abrisszeichen, haben wir auch als eine kleine Unverschämtheit gesehen, weil die Fachwerkhäuser eigentlich recht stabil waren und viele von denen halt auch nachweislich schon die dritte Flut überstanden haben.
Das heißt also, dass die Fachwerkhäuser an sich sehr robust gegenüber einer Flut sind, ne? Also hat sich das hier auch nochmal für dich bestätigt und nur dann die Gefache im Prinzip raus mussten und der Putz und solche Dinge.
Ja, die Gefache waren natürlich teilweise durch die Flut rausgeschwemmt worden und dadurch bietet natürlich das Raumtragwerk des Fachwerkhauses auch nicht so den Widerstand und dann ist da im Prinzip der Fluss durchgeflossen. Von daher ist die Bauweise eigentlich gar nicht schlecht, was das angeht. Und naja, es hat aber auch viel zutage gebracht, also viele Bausünden der Vergangenheit. Und da ist so dramatisch das auch war, diese Katastrophe natürlich auch eine Chance für einen Neuanfang und einen Wiederaufbau, der mal die alten Bausünden auch wieder ausbügelt.
Und das ist doch der Punkt, wo ihr angesetzt habt, oder? Zum Teil, so wie ich es verstanden habe jetzt auch in unserem Vorgespräch, das Hauptding von eurem Verein ist doch auch so die Beratung und die Aufklärung, Wissensvermittlung, oder? Um das gut voranzubringen.
Ja, genau. Also die ursprüngliche Idee war natürlich auch, dass die Fachwerkhäuser natürlich früher von den Zimmerleuten errichtet wurden und der Ausbau mit den Weidenruten und dem Lehmbewurf der Gefahre, das haben ja die Bauern selber gemacht. Und diese Idee haben wir eigentlich auch aufgegriffen, haben gesagt, wir bieten einfach Kurse an, wie man diese Wand wieder schließt, und haben das über soziale Medien beworben und hatten dann immer so ein oder zwei Anleiter gestellt und dann 10 bis 20 Leute, die dann eben mitgeholfen haben. Die wurden angeleitet und wollten natürlich auch den Leuten so ein bisschen das Helfen zur Selbsthilfe nahe bringen, zu sagen, hier, ihr könnt auch was machen, das geht schon auch weiter. Es gab ja auch viel Resignation hier und viel Unkenntnis, was so Fachwerkhäuser angeht. Und ja, da war das natürlich auch eine schöne Chance, halt da nochmal zu starten und den Leuten zu sagen, hier, ihr könnt euch auch helfen, ne? Wir schieben das für euch an, und wir haben auch viele Kursteilnehmer, die danach halt auch selber weitergebaut haben, dass sie einfach gemerkt haben, boah, das ist ja gar nicht so schwer, wenn man so die Grundkenntnisse hat, ne? Mhm. Ich meine, das Zimmermannsgewerk schließe ich da jetzt mal so ein bisschen aus, ne? Das ist natürlich eher was für Profis.
Ja, in den Lehmbau lässt sich ja eigentlich ganz gut reinkommen. Das hat erstmal vielleicht nichts mit Tempo und Wirtschaftlichkeit zu tun. Das ist ja eine ganz andere Baustelle, sag ich mal, als einfach überhaupt mit dem Baustoff Lehm umgehen zu können. Ist ein schöner Ansatz, um Eigenleistung zu machen, auf jeden Fall. Dann war das so das Hauptsegment, also quasi der Lehmbau, das Gefach verfüllen, verputzen und so weiter, wo ihr so aktiv gewesen seid oder immer noch seid?
Eigentlich alles rund um das Fachwerkhaus. Also wir haben natürlich schon auch geguckt, weil die Zimmermannsarbeiten natürlich immer zuerst gebraucht werden, dass wir da auch Kurse anbieten, eben aber auch für andere Zimmerleute, die vielleicht in dem Bereich Zimmermannswesen noch nicht historisch gebaut haben. Da gab es natürlich durchaus Interessenten. Die Kurse waren dann natürlich nicht mit 20 Leuten besetzt, sondern das waren dann eher immer so zwei Anleiter und was weiß ich, zwei, drei Freiwillige, die da Interesse dran hatten, das holzmäßig zu bearbeiten. Wir hatten ja natürlich zu der Zeit auch noch Corona, muss man noch sagen. Und wir waren da natürlich auch verdonnert. Wir durften auch nicht allzu viele Teilnehmer haben. Da gab es ja noch diese ganzen Corona-Regeln, obwohl hier nach der Flut im Ahrtal sowieso keiner mehr eine Maske getragen hat. Das hatte sich eigentlich von heute auf morgen hier erledigt.
Das glaube ich, da waren andere Sachen wichtiger einfach dann. Ne?
Ja, und wir hatten gar nicht mal nennenswerte Zuwächse an angesteckten Personen. Ne? Mhm. Also war auch interessanter Nebeneffekt, sage ich jetzt mal. Aber wir haben eben auch Kurse gemacht, wie man zum Beispiel das Holz bearbeitet mit, was weiß ich, Speedheatern und verschiedenste Techniken, um die Altlacke wieder runterzubekommen und diese ganzen Sünden. Hier gibt es ja einen großen Spachtelhersteller im Ahrtal und das hat man natürlich zuhauf in jeder Ritze gefunden. Das musste natürlich auch alles wieder raus.
Und dann gab es doch auch, oder gibt es immer noch, glaube ich, eine Gruppe Gesellen helfen, also eine Gruppierung, die sich aus verschiedenen Wandergesellen, Schächten oder Freireisenden zusammengetan haben und so schachtübergreifend hier im Ahrtal mit angepackt haben. Die waren auch bei euch im Verein zu Anfang mit integriert, oder? Habe ich gelesen?
Ja, die waren bei uns auch anfänglich, hatten wir die, weil die organisatorisch Probleme hatten, waren die so eine Teilgruppe innerhalb des Vereines, die aber relativ autark wie dann gearbeitet haben. Aber da hatte sich ja dann auch herausgestellt, dass das besser ist, wenn die ihr Ding alleine machen.
Sind die noch aktiv?
Die sind ja nach wie vor immer aktiv. Also die haben ja auch immer so eine Art Sommerbaustelle. Aber das ließ sich für uns wenig mit organisieren. Aber die haben tatkräftig auch geholfen und uns phasenweise wirklich sehr gut unterstützt, speziell in dem Zimmermannsegment halt.
Und habt ihr von eurem Verein aus auch Beratung gemacht zu Fördergeldern, Versicherungsgeldern und diese ganze, ich sag mal, bürokratische Seite der Fluthilfe. Habt ihr da auch Hilfestellung geben können oder haben das andere Gruppen gemacht?
Ja, es gab ja hier so die Infopoints, wo man solche Informationen ziehen konnte, aber man muss auch einfach ganz klar sagen, das war wirklich für alle so eine Katastrophe und auch so eine Lernsituation und anfänglich wussten viele überhaupt nichts, wie das funktionieren sollte. Dann gab es dann die wildesten Gerüchte, wie man das jetzt aufzieht und was man dann bekommt und was man als nächste Leistung machen muss. Wir haben uns da auch langsam erst so reingefunden, aber haben dann auch relativ schnell entdeckt, dass wir eine besonders gute Chance haben bei den historischen Gebäuden, wenn man es erreicht, den Denkmalstatus zu erlangen, weil es eben die Deutsche Stiftung gibt und auch Landesmittel gibt, die eben satzungsbedingt auch nur in Denkmälern investieren dürfen. Unser Verein hat sich auch ganz bewusst deswegen, also wir mussten unsere Satzung auch nochmal erneuern und haben dann noch sowas wie Dorfverschönerungen und so mit reingenommen, um eben auch fachwerkwürdigen Häusern oder denkmalwürdigen Häusern, besser gesagt, eine Chance an Hilfe zu geben halt, ne? Wo es dann eben ohne diesen Status ginge.
Ihr habt ja auch verschiedenste Preise bekommen, so wie ich das mitbekommen habe, unter anderem einen Denkmalpreis. Vielleicht kannst du dazu was kurz sagen.
Ja, das hat uns sehr überrascht. Den Denkmalpreis haben wir schon im ersten Jahr bekommen. Und zwar hatte das Deutsche Nationalkomitee erstmalig einen Preis eingeführt für die Vermittlung, Denkmalvermittlung. Und genau den Preis haben wir dann eben erstmalig gewonnen, weil wir, wie die das schön sagten in der Laudatio, durch unser improvisationstalentierte Handeln, das hat die wohl sehr, sehr beeindruckt, was wir da alles auf die Beine gestellt haben. Es gab ja darüber auch noch deutlich mehr, was wir gemacht haben. Wir hatten ja auch eine Online-Sprechstunde. Wegen Corona hatten wir das eingeführt, wo man so alle 14 Tage im Prinzip sich einwählen konnte als Betroffener oder da gab es auch viel fachlichen Austausch. Dann haben wir auch zum Beispiel uns überlegt, Mensch, hier stehen überall die Erdgeschosse offen, wo gibt's eigentlich, wie viele Fachwerkhäuser gibt's hier eigentlich? Und man konnte jetzt auf einmal überall reingucken und haben dann so mit interessierten Studenten hier, die Architects for Future waren oft hier aus verschiedenen Städten Deutschlands und haben mit denen dann hier die Dörfer kartiert, um einfach mal zu gucken, wie groß ist eigentlich der Bestand und das war auch sehr, sehr faszinierend, weil man auf einmal merkte, dass hinter einer steinernen Fassade doch eigentlich ein komplettes Fachwerkhaus ist, ne? Auch als Mehrfamilienhaus teilweise, ne? Da wundert man sich dann, was man dann auf einmal sieht. Ne? Das waren halt solche Sachen, oder wir haben halt mit Messinstituten zusammen, haben wir so Sponsoring gehabt, um Feuchtigkeitsmessungen zu machen, sind hier rumgezogen und haben halt den Leuten gesagt, hier, ihr müsst das dringend kontrollieren. Hier wird oft aktionsmäßig wieder verputzt, obwohl die Wände noch gar nicht wirklich trocken waren. Ne? Und solche Aktionen haben wir dann halt auch gemacht und haben hier so Wochenendmessungen angeboten und waren dann in ein paar hundert Häusern und haben die Leute dann eben auch beraten und gesagt, hier, das könnt ihr machen, das könnt ihr noch nicht machen oder ihr müsst leider noch ein halbes Jahr warten, mal mindestens. Ne?
In den ersten Tagen oder ersten Wochen, du hast ja eben schon mal diese Xe angesprochen, die vom THW aufgesprüht wurden, wurde aus deiner Sicht zu viel abgerissen am Anfang?
Ach, das ist schwierig zu sagen. Es ist natürlich einfach eine katastrophale Situation und da gab es natürlich viel Aktionismus. Sicherlich waren diese Begehungen, die um die statische Sicherheit sehr sinnvoll, weil das waren natürlich auch viele Sachen einsturzgefährdet. Und dass man da die Sicherheit voranstellt, das finde ich, ich bin ja selber Architekt und mit einem, ich sag mal, optisch-statischen Verständnis, das finde ich schon auch sinnvoll, ne? Mhm. Dass da vielleicht der ein oder andere übers Ziel geschossen hat. Okay, wir hatten auch Häuser, die wurden so derartig unterkeilt, dass die ganzen Zapfen abgerissen waren, weil sie das Haus aufgebockt haben, statt in der Lage zu sichern. Das sind natürlich dann so Dinge, wo man klar weiß, okay, da war jetzt nicht die fachliche Kenntnis am Start. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass natürlich hier auch sich viele ausgetobt haben mit irgendwelchen Baggern, die hier waren und einfach irgendwelche Häuser abgerissen haben aus dem Aktionismus heraus. Auch das hat es gegeben und ja, da haben wir natürlich immer versucht, Kontakt aufzunehmen. Wir sind auch anfänglich, haben wir uns so einen Schadensbogen gemacht und sind hier von Fachwerkhaus zu Fachwerkhaus gegangen und haben versucht, die Leute zu überzeugen und zu sagen, hier, Schäden sind gar nicht so wild, kann man alles machen und ruft uns an und dann helfen wir euch und sowas halt. Und das waren jetzt so alles die ausschlaggebenden Sachen hier auch, die dann halt zu so einem Preis geführt haben. Ne? Mhm. Ist natürlich schon irgendwie sehr cool. Ne? Das ist so der Oscar, ich sag mal, vom Denkmalschutz.
Ja, gratuliere nochmal nachträglich auf jeden Fall, das ist super. Was waren so die typischsten Schäden an den Fachwerkhäusern, wo du gerade auch von den Kartierungen gesprochen hast, die ihr gemacht habt und so weiter? Was war so das Auffälligste?
Ja, das Auffälligste war eigentlich gar nicht das Historische, sondern das Auffälligste war eigentlich die Art und Weise, wie mit den Häusern in den letzten 300-400 Jahren umgegangen worden ist. Da wurden wild irgendwelche Öffnungen reingeschnitten, die durchaus statische Probleme nach sich zogen. Es wurde halt auch viel Material verbaut, was da überhaupt nicht reingehört. Also der ganze zementäre Bereich, der hat ja eigentlich im Fachwerkhaus, außer vielleicht in der Bodenplatte, einfach nichts verloren. Und ja, und dann gab es eigentlich eine recht erschreckende Erkenntnis. Das war eigentlich das Thema der Altschäden. Die wurden jetzt natürlich durch die Flut auch alle freigelegt. Und da haben wir als Verein auch gesagt, das ist eigentlich die größte Chance, die wir gerade haben, jetzt das Haus auch vernünftig nach historischem Vorbild zu sanieren. Ja, also Wir haben primär auch Schwellen ausgetauscht, die eben schon so in Richtung Torf gingen, sage ich mal. Ne? Das war jetzt nicht alles die Flutschuld.
Ja, die Flutschäden als Chance begreifen, das hattest du ja auch, glaube ich, schon mal so eingeworfen als Gedanken. Das ist ja auch immer wichtig, glaube ich, dann in solchen Situationen zu schauen, wo ist da der Mehrwert sozusagen, den man dann, auch wenn das katastrophal und schlimm traumatisch gewesen ist, wo kann ich da was Gutes draus ziehen? Ne? Und das ist ja wirklich, was die Fachwerkhäuser wieder so zu restaurieren und sanieren, dass sie die nächsten 30, 40, 50 Jahre wieder gut dastehen. Erstmal wieder, ne? Also dass das erstmal gut gemacht ist.
Wir gehen aber von 300 Jahren aus.
Ja, ja, aber ich meine jetzt natürlich grundsätzlich muss man ja immer wieder an ein Fachwerkhaus ran, nicht an die Grundfundamente, das meine ich nicht damit, sondern ne, das, so ein Fachwerkhaus ist ja einfach, braucht ein bisschen mehr Pflege meistens als ein anderes Haus. Und da wird man wahrscheinlich dann in 20, 30 Jahren an gewisse Ecken wieder ran müssen, aber nicht so tiefgreifend, wie ihr das jetzt gemacht habt wahrscheinlich.
Ja, klar, also ich finde halt, es gibt da natürlich auch mehrere Aspekte. Also eins war mir so noch ein Klingeln im Ohr. Man stand ja hier immer an irgendwelchen Essensausgaben, die hier wie Pilze aus dem Boden dann gesprießt sind und unterhielt sich natürlich immer in der Schlange. Und da sprach mich so ein Feuerwehrmann an und der sagte bei sich im Dorf irgendwo in Bayern, er sagte, macht bloß nicht den Fehler und baut alles neu. Sagt er, unser Dorf hat seine komplette Identität verloren. Die hatten da wohl auch mal so ein Flutereignis oder Starkregenereignis. Und irgendwie war uns natürlich schon auch bewusst, dass wir hier, wir sind einfach eine Tourismusregion. Ne? Wir leben hier vom Wein und vom Tourismus. Und zu dem Wein gehören auch eben diese ortsbildprägenden und identitätsstiftenden Häuschen. Und das sind eben die Fachwerkhäuser. Und das sind ja immer die alten Ortskerne, wo man die findet. Und das ist ja, die kommen ja nicht hierhin, weil sie eine RAL 9016 Kunststofffenster gucken wollen, sondern die kommen hierhin wegen unseren alten Gebäuden und wegen der Stadtmauer und dem Ortsbild und was wir hier halt eben an schönen und Schätzen haben.
Hast du das Gefühl, dass ausreichend dem Platz gegeben wurde, dass halt wirklich viele alte Häuser stehen geblieben sind und auch vielleicht für kommende Starkregenereignisse ein bisschen mehr Platz dem Wasser eingeräumt worden ist?
Also diese Wasserthematik, die möchte ich jetzt eigentlich mal ganz ausdrücklich ausschließen, weil ich denke nicht, dass man an einem Fachwerkhaus einen Flutschutt anbringen kann oder klar, oder wir hatten ja auch viele, viele Vorträge mit Poldern und aber es gibt halt viele wassertechnische Sachen, die halt in so einem schmalen, engen Tal nicht gehen. Ich kann nicht jetzt eine Riesenmauer um mein Haus bauen, dann säuft mein Nachbar beim nächsten Mal doppelt so hoch ab. Das kann das Haus nicht leisten. Der Hochwasserschutz, der muss woanders herkommen.
Der ist größer gedacht, ne?
Der muss größer gedacht sein. Ne? Wir haben natürlich schon auch versucht, in den Fachwerkhäusern so manche Dinge zu verändern, dass man so kleinere Sachen halt, ne? Die hatten natürlich alle irgendwie die Technik im Keller. Die ist jetzt natürlich unter das Dach gewandert. Ne? Man installiert nicht mehr über den Boden, sondern hauptsächlich über die Decken nach unten, dass nicht beim nächsten Mal was, Gott bewahre uns, hoffentlich passiert das nie wieder. Dass er nicht wieder alles irgendwie raus muss an Technik. Da gibt es halt so Sanierungs- oder Resilienz-Sachen im Kleinen, das schon. Ne? Was die Substanz insgesamt angeht, gibt es natürlich auch viele traurige Meldungen. Also unsinnig abgebrochene Häuser, wo man dann. Also ich kriege auch manchmal Anfragen, da heißt es, sag mal, du kennst dich doch aus mit Fachwerkhäusern, kannst du mir was schreiben, damit ich es abreißen kann? Mhm. Und dann sage ich dann auch, nee, dann bin ich jetzt leider die falsche Adresse, das mache ich nicht. Ne? Weil man kann alles retten, das geht schon. Und es gab sicherlich auch sehr zerstörte Gebäude, die wenig Chance hatten, irgendwie gerettet zu werden. Aber es wurde auch viel unsinnig abgerissen. Und das ärgert einen dann schon ein bisschen, zumal wir hier in der Altstadt auch eine Erhaltungssatzung haben. Mhm. Aber es gibt natürlich immer jemanden, der einem per Gutachten das Haus kaputt schreibt. Das ist,
ja, wenn man das möchte, findet man.
Ja, das ist halt so. Und wir haben uns aber auch klar, also wir werden jetzt nicht zu Revoluzern, sondern wir versuchen den Leuten zu helfen, die es wollen. Also, aber man kann nicht jedes Haus retten.
Mir ist gerade noch so der Bodenaufbau eingefallen. Was ist denn, also es gibt ja verschiedenste Bodenaufbaumöglichkeiten, wenn jetzt der Bodenaufbau wirklich neu angegangen wird bei so einem historischen oder auch bei einem anderen Gebäude. Wie ist da so deine Empfehlung für einen Bodenaufbau, der vielleicht auch so ein Stück weit hochwasserresistent ist?
Och, das ist schwierig, finde ich. Das finde ich wirklich sehr schwierig, weil die einen sagen, also es gibt natürlich in unserem Segment auch sehr viele Meinungen, sage ich jetzt mal. Und der eine sagt auf gar keinen Fall eine Fußbodenheizung, der andere möchte es gerne haben. Und haben wir natürlich auch viel ausprobiert. Wir haben halt natürlich oftmals Teilgewölbe unter Kellerungen, die man dann freilegen musste, auch leichte Schäden oft an den Gewölben durch den enormen Wasserdruck. Wir haben dann oft schon gemacht, dass wir dann alles ausgeräumt haben, weil die Zwackel von dem Gewölbe rechts und links und natürlich auch der ganze Bauschutt und Erde eingebracht worden sind über die Jahre, dass man das mal alles rausholt und dann, dass man dann vielleicht eben mit einer leichten Schüttung arbeitet, ne, auf Blähtonbasis, um dann oben drüber halt vielleicht auch einen ganz normalen Estrich zu machen. Ne.
Okay.
Ja, auch manchmal mit Fußbodenheizung. Wir sind aber fast immer bei der Wandheizung. Ja, auch aufgrund, weil wir natürlich nicht an Raumhöhe verlieren wollen. Ne. So groß oder hoch sind die Räume oft nicht, dass man da jetzt mit so einem speziellen Fußbodenaufbau parat kommt. Ne. Je nachdem, wie dicht der Gewölbekeller darunter sitzt. Ne.
Wie ist denn so die Vereinsstruktur bei euch?
Also die Vereinsstruktur ist eigentlich klassisch wie jeder Verein. Wir haben halt einen Schriftführer bzw. Schriftführerin haben wir und eine Kassiererin haben wir und wir haben halt einen ersten und einen zweiten Vorsitzenden und dann haben wir im Vorstand noch Beisitzer und das ist halt sehr unterschiedlich besetzt. Also ich bin halt Architekt und Fan von historischen Gebäuden. Dann haben wir unseren David noch, der ist halt ausgebildeter Maurer und Lehmbauer. Und die Schreib- und Kassierpositionen sind halt mit auch denkmalaffinen Leuten besetzt, auch teilweise selbst Fachwerkhausbesitzer und haben dann im Beisitz halt auch noch Lehmbauer, Zimmerleute, Und dahinter gibt es dann halt eine ganz normale Vereinsstruktur mit Mitgliedern, die auch größtenteils aus dem Segment kommen, auch teilweise eben Betroffene von Fachwerkhäusern, die halt uns unterstützen und wir im Gegenzug natürlich denen auch Hilfe haben zukommen lassen. Und dann haben wir Fördermitglieder aus der baubiologischen Industrie, wenn man überhaupt von Industrie sprechen kann, klingt immer so nach weniger Natur. Nee, da haben wir halt auch Unterstützer, die dann auch ein bisschen mehr als den Standardbeitrag zahlen, was natürlich auch immer gut ist. Und naja, und dann gibt es halt noch verschiedenste Aktionen, halt, die wir, ich mache halt auch öfters mal so Vorträge und dann kommt auch immer mal so ein bisschen was in die Kasse. Und aktuell gab es hier auch eine sehr coole Aktion, gab es von dem ehemals Helfer-Shuttle, was sich ja dann während der Flut um den Einsatz der Helfer gekümmert hat. Daraus ist ja dieses Spenden-Shuttle dann hervorgegangen, die dann im Prinzip Spender akquiriert haben und dann die Spenden gezielt verteilt haben. Und die hatten jetzt aus einem Überschuss an Spenden heraus einen Ideenwettbewerb gemacht. Und das hieß so das Ahrtal der Ideen. Und da ging es halt nur um Vereine, die nachhaltig, resilient etc. aufgestellt sind. Und da haben wir mitgemacht und auch ganz gut abgeräumt. Und mit dem Geld werden wir jetzt so die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall wieder auskommen.
Ja. Schön. Also braucht euer Verein Unterstützung oder auf welchen Ebenen könnte euer Verein Unterstützung brauchen? Also zum einen könnte ich wahrscheinlich, also wenn ich jetzt Zuhörer bin, Fördermitglied werden, wenn ich das wollte. Den Link zu eurer Internetseite werde ich natürlich in den Shownotes mit vermerken. Ich könnte normale Mitgliedschaft bei euch abschließen und ich könnte euch wahrscheinlich auch einfach so Geld spenden, schenken, wenn ich das will, oder? Und was gibt es noch für Möglichkeiten, euch zu unterstützen im Verein?
Ja, das Thema Spenden ist natürlich genau das, warum wir auch den Verein gegründet haben, weil wir natürlich als gemeinnütziger Verein auch für jetzt einen Spender, für die Steuer auch eine Spendenquittung ausstellen können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil viele Leute spenden natürlich gerne, wenn das für sie auch steuerlich interessant ist, gerade was so Firmen angeht. Und das ist halt irgendwie sehr cool. Aber man kann sich natürlich auch als Mitglied bei uns einbringen. Und wir suchen natürlich auch immer Fachanleiter für Baustellen. Bei uns ist das halt so organisiert, dass wir gesagt haben, wir reden dann halt mit den Eigentümern, schlagen ihnen vor, was man so machen kann. Meistens sind es so Doppelwochenendkurse, die wir dann eben bewerben. Wir gucken halt, dass genügend Freiwillige dazukommen. Und die Fachanleiter, die kriegen von uns dann im Prinzip so eine kleine Pauschale bezahlt, ne, weil damit das halt auch für die interessant ist. Ne. Viele kommen ja auch von außerhalb und deswegen haben wir so eine Fachanleiterpauschale, die man ja auch steuerfrei dazu verdienen kann. Und dann stellen wir uns dann eben da so auf und je nachdem, wenn genug im Topf ist, dann stellen wir auch die Baumaterialien den Leuten zur Verfügung und machen dann solche Sachen wie, ja, so eine Fassade nochmal richtig schön oder so, wo dann irgendwie das Geld nicht so richtig für da ist. Da gehen wir dann noch gezielt an die Leute dran und sagen, hier komm, da können wir euch unterstützen und wir wollen, dass das schön aussieht nachher, ne, und fachlich richtig ist vor allen Dingen.
Das klingt gut. Was ist denn so geplant für dieses Jahr? Gibt es da schon konkrete Termine oder was ist bei euch in der Pipeline?
Ja, wir haben jetzt wirklich gerade ganz aktuell erst diesen Preis da gewonnen, also mit 20.000 Euro. Das ist für uns als Verein schon relativ viel Geld. Und ja, eigentlich findet heute Abend eine Vereinssitzung statt hier. Und da erwarte ich dann natürlich schon von unseren Handwerkern, dass wir da jetzt mal so ein paar Ideen sammeln, ein paar Termine aufstellen, uns Projekte überlegen, wie man das dann machen könnte, wen man ansprechen kann, ob wir vielleicht uns auch von außerhalb Leute reinholen. Wir hatten ja auch vorher im Vorfeld schon mal über diese Jugendbauhütte gesprochen. Da gab es ja 3 Jahre lang immer ein riesen Sommercamp mit über 300 Freiwilligen hier. Und da waren ja auch bis zu 50 Anleiter dabei, die halt fachlich kompetent auch in der Lage sind, eine ganze Gruppe zu führen. Baulich als auch, ich sag mal, auf der menschlichen Ebene halt auch Laien zu führen. Und sowas ist halt dann auch angedacht, ob man da nicht mal so eine Art Projektwoche macht oder ein Projekt langes Wochenende und dann mal Leute gezielt anspricht und sagt, hier habt ihr nicht Lust, uns hier nochmal so ein bisschen zu unterstützen, weil man merkt halt schon, dass so die, ja, so nach fast 5 Jahren halt so, die kommen ja auch nicht mehr alle freiwillig her, weil jeder denkt da draußen, wir im ATA sind schon längst fertig und oft hat man so Besucher, die hier hinkommen und sind total entsetzt, wie viel eigentlich hier noch zu machen ist.
Ja, das finde ich auch immer wieder stark. Also das, die Emotionen, die das auch bei mir so auslöst, wenn ich das sehe, was noch zu tun ist, ne, ist klar, es ist viel Arbeit. Das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern eher so, Mensch, schade, dass das noch nicht fertig ist, ne? Es ist schon so lange her. Und man sieht an vielen Ecken noch, dass Arbeit zu tun ist. Das heißt ja auch, dass euer Verein, der sich ja durch die Flut gegründet hat, auch weiter fortbestehen wird, denke ich. Wo siehst du euch als Verein in 5 Jahren?
Och, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau. Aber ja, ich sehe schon, dass das Thema so Beratung und auch, ja, uns kennen halt mittlerweile auch ein paar Leute und man kriegt dann eben auch Anfragen und da wird halt nicht immer ein Projekt raus, aber oft kann man die Leute halt beraten und da sehe ich halt auch langfristig natürlich immer so eine Ansprechstelle zu sein, um Leute zu beraten. Das kann ich mir schon noch ein paar Jahre lang vorstellen. Wir hatten jetzt auch so eine ganz witzige Anfrage, das waren deutsche Auswanderer, die in Brasilien irgendwie mit ihren Fachwerkhäusern Probleme hatten. Also es spricht sich rum, sagen wir mal so.
Aber so ganz naiv, aus meiner Perspektive heraus, würde ich jetzt sagen, in 5 Jahren müsste doch das Ahrtal erstmal flutschädenmäßig dann fertig sein, oder? Also das auf der Seite müsste doch, oder was denkst du, wie lange das noch dauert?
Ja, gut, also ich hatte so einen ähnlichen Fall in einer Gemeinde in Österreich, wo ich als Kind oft war. Und die hatten irgendwie in den 2010er Jahren hatten die auch mal so eine Flut. Und von daher wusste ich, dass es ungefähr, bei denen waren es so ziemlich genau 9 Jahre, bis man, sagen wir mal, die Schäden nicht mehr gesehen hat. Bei der Massivität, die wir hier haben, wird es, denke ich mal, durchaus auch noch länger dauern, weil es gibt einfach auch viele Projekte, die sind einfach gar nicht angefangen worden. Ne? Da gibt es dann halt Erbengemeinschaften, die sich nicht einig sind oder wo überlegt wird, ob es verkauft wird oder nicht. Und ich denke mal, da werden immer mal noch Projekte sein und kommen. Diese reine Flutbeseitigung, die ist jetzt natürlich zeitlich begrenzt. Also ist auch eine wichtige Information für Interessierte, dass man muss bis diesen Sommer für die Wiederaufbauhilfen den Antrag gestellt haben. Also die Umsetzung kann dann natürlich noch dauern, das ist nicht das Thema. Aber wer jetzt bis Mitte des Jahres keinen Antrag stellt, der hat auch dann keinen Anspruch mehr auf Wiederaufbau.
Und da ist ja noch Budget vorhanden, so wie ich das mitbekommen habe, in den grundsätzlich, ne, von den Kassen.
Gut, das entschließt sich leider meiner Kenntnis.
Ich meine, es wäre nicht ausgeschöpft. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ne? Es gab irgendwie einen Topf, den die aufgemacht haben, gesagt, okay, so viel geben wir maximal und der wurde bis jetzt noch nicht abgerufen. So auf der Tour.
Ja, naja, vor der letzten Wahl war der noch nicht mal finanziert, hatte ich dann aus den Nachrichten gehört. Irgendwie, dass die 15 Milliarden fürs ATA irgendwie, die waren in irgendeinem Sondervermögen, was aber dann irgendwie abgelehnt worden ist politisch. Das fand ich auch spannend. Aber naja gut, es wurde ja immer alles bezahlt und man muss auch fairerweise sagen, auch wenn das vielleicht mit viel Bürokratie zur Sache geht, was uns natürlich auch am Vorankommen bremst und hindert, das ist schon so, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, es wird wahrscheinlich kein einziges Land auf dieser Welt geben, wo es solche Aufbauhilfen gibt für so eine Katastrophe. Das muss man sich auch dann auch nochmal klar machen bei der ganzen Jammerei, wo wir Deutschen ja so kollektiv immer ganz gut am Start sind, dass das schon auch eine Besonderheit ist, dass wir eben diese Mittel hier bekommen einfach. Ne? Und das ist für viele auch eine Chance gewesen.
Ja, ist schon sehr solidarisch auch irgendwo.
Natürlich, absolut.
Ja. Zu Anfang in den letzten Jahren, ich wohne ja auch nicht weit weg von hier, habe ich das mitbekommen, dass ja auch einige Menschen weggezogen sind aus dem Ahrtal, die gesagt haben, klar, ich bin traumatisiert oder mein Haus wurde zerstört oder auch vielleicht auch nicht zerstört, aber ich will da nicht mehr wohnen, ich will nicht, dass ich nochmal bei sowas dabei sein muss. Und hatte da gehört davon, dass auch zum Teil dann Häuser leer gestanden haben und so weiter. Wie ist da die Situation zurzeit? Hat sich das wieder aufgefüllt, sag ich mal, oder gibt es noch leere Häuser und Wohnungen hier im Ahrtal?
Ja, also zu dem Thema kann ich nur sagen, ich hatte mal ganz am Anfang von Food International jemanden kennengelernt, die reisten wirklich nur von Katastrophengebiet zu Katastrophengebiet, um die Leute mit Essen zu versorgen. Und der berichtete eigentlich, dass solche Katastrophen im Prinzip in der Bevölkerung im Schnitt einen Exodus von ungefähr 20% haben.
Ja.
Aber das ist hier wohl im Ahrtal nicht so. Also es ist hier deutlich weniger. Aber ich kenne privat auch Leute, die klar gesagt haben, da direkt neben der A möchte ich nicht mehr wohnen, die ihr Gebäude veräußert haben und sich was höher gelegenes gesucht haben und die ja nach wie vor Probleme haben, wenn es wieder irgendwie eine Unwetterwarnung gibt. Also das ist schon noch sehr tief verankert hier. Ne? Also man merkt hier immer, dass wenn es viel regnet, dann kippt auch so ein bisschen die Stimmung. Ne? Bei vielen löst das doch immer noch was aus.
Bedeutet das, dass das auch eine Chance sein kann für Menschen, die vielleicht sich vorstellen könnten, im Ahrtal zu leben, dass das eine gute Möglichkeit wäre, jetzt auch noch an ein schönes Fachwerkhäuschen hier dran zu kommen? Oder ist das gar nicht so von der Situation her, jetzt wenn da jemand zuhört, vielleicht gerade der Interesse hätte?
Ja, man wundert sich dann schon. Also ich weiß von wirklich hochwassergefährdeten Gebäuden, die sofort auch als Flutruine zu sehr anständigen Preisen verkauft worden sind und wo Leute von außerhalb gesagt haben, ja super, da hat man recht. Die hatten dann da irgendwie ja nicht so das Problem der Flutnacht mehr im Kopf. Aber was ich auch entdecke und weiß, es gibt unglaublich viele Leute, die sich hier über das Helfen wirklich in das Tal verliebt haben und die dann wirklich sagen, wow, das ist so toll hier. Und habe ich gerade auch aktuell einen, der gesagt hat, boah, ich suche mir jetzt hier was und das kann ich mir gut vorstellen, hier zu leben. Ja. Ne? Auch mit der Arbeit an so einem Fachwerkhaus.
Das ist schön, das klingt toll. Also das heißt, diese Solidarität, die hier spürbar gewesen ist oder wahrscheinlich immer noch spürbar ist, aber ganz stark am Anfang auch da war, das ist wahrscheinlich auch so ein Vibe, der hier im Ahrtal einfach eine Veränderung auch hervorgebracht hat. Oder wie fühlt sich das für dich heute an, diese Solidarität?
Ja, ich denke schon. Also es gibt natürlich auch viele, die jetzt so das Thema ein bisschen müde sind nach der Zeit. Aber es gibt auch so nette Begebenheiten, wo ich habe hier, wenn ich hier zu Fuß nach Arbeiter gehe, gibt es hier immer so ein Grüppchen, die Nachbarschaft, und seit der Flut sitzen die jeden Freitag draußen zusammen vor der Tür und begrüßen einen und feiern zusammen und wo man irgendwie denkt, ja, das hat auch viele wieder zusammengebracht halt hier. Ne? Mhm. Und das ist schon auch was Besonderes hier, denke ich mal, weil so eine Situation, ja, die kann man sich auch nicht irgendwie zusammencasten oder ausdenken, sondern das ist halt wirklich schon auch was dann so ein Stück weit zusammenwächst und es ist auch teilweise sehr sinnstiftend halt, ne? was daraus so im Emporge als Pflänzchen herausgewachsen ist oder wenn man das ein bisschen blumiger beschreiben möchte.
Was empfiehlst du anderen Menschen, die vielleicht nicht aus dem Ahrtal kommen, aber in Regionen leben, wo auch Ähnliches passieren könnte aufgrund der Berge drumherum oder Täler und so weiter? Was gibt es da so ein paar kleine kurze Tipps, die du geben kannst, um irgendwie besser vorbereitet zu sein oder so?
Ja, ich finde das schwierig. Also wir haben auch vereinsmäßig an so einem Großprojekt teilgenommen. Das war so eine Ausstellung in Brüssel, wo es eigentlich genau um diese Thematik ging, weil das Thema taucht ja überall auf. Ne? Also es gab ja dann vor kurzem diese Katastrophe in Valencia, und wenn man die Berichte sieht, da kann man auch einfach nur die Namen austauschen und das ist eine komplette Blaupause zu dem, wie es hier war, was anfänglich schiefgelaufen ist, wo die Gelder erstmal nicht geflossen sind, wo die Hilfe schleppend war etc. Und es gab da jetzt so einen Ansatz mit einer Ausstellung im Europäischen Parlament, wo wir eben auch Teil sein durften, um zu sagen, hier, es gibt, diese Thematik wird uns immer wieder treffen. Jetzt im Rahmen des Klimawandels wird es immer wieder irgendwo auftreten und da so das Notköfferchen zu haben, wie man so Häuser repariert oder wie man sowas angeht, wäre natürlich sinnvoll, aber ich glaube, da ist nicht wirklich was passiert bisher.
Okay. Gut. Wenn jetzt unsere Zuhörer mehr über euch erfahren wollen, gibt es ja zum einen die Internetseite, die habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, die werde ich in die Shownotes stellen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also habt ihr ein Newsletter oder seid ihr auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen vertreten, wo man euch folgen könnte? Dann könntest du das gerne kurz nennen und ich würde das natürlich auch nochmal verschriftlichen und in die Kommentare packen.
Also wir sind auf Facebook und wir sind auch auf Instagram. Wir haben natürlich die Webseite und man kann sich da auch für den Newsletter anmelden und man kann eben auch über die Webseite auch unsere Kurse werden da im Prinzip publiziert. Und dann kann man sich über so eine Maske da auch einfach anmelden für den Kurs. Und ja, das sind so unsere medialen Auftritte und dann natürlich drumherum mal hier und da was. Ne? Sowas wie dein Podcast oder irgendwelche Zeitungsfernsehberichte und
ja, super. Also da werde ich auf jeden Fall alles in die Shownotes stellen. Schaut euch das gerne an. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage, die ich bisher allen Gästen im Podcast gestellt habe. Was verbindest du persönlich mit Fachwerkhäusern, ganz abgesehen vom Ahrtal oder so? Was ist für dich so eine persönliche Beziehung da?
Ja, die persönlichste Beziehung ist eigentlich wirklich dieses Flutereignis einfach, dass man sagt, so den Leuten wollten wir gerne helfen, denen haben wir geholfen und ich habe ja jetzt beruflich nun auch schon 25 Jahre auf dem Buckel oder mehr und ich muss aber auch sagen, dass ich noch nie das Gefühl hatte, was Sinnvolleres zu tun als genau das hier im Tal.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Fritz, ich danke dir vielmals, dass du da warst und ja, ich sag mal, bis bald.
Ja, ich danke dir. Sehr schön, dass du uns hier im Ahrtal bedenkst und ich denke mal, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Von daher ist natürlich jede Form der Aufmerksamkeit gut. Für das Tal und für die Fachwerkhäuser im Tal.
Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Einen Link zur AG Historisches Ahrtal e.V. stelle ich natürlich in die Shownotes, also den Text unter dem Podcast. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und freue mich natürlich über Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Empfehle den Fachwerk-Podcast auch gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die sich für Fachwerkhäuser interessieren oder mach einen Empfehlungspost auf der Social-Media-Plattform, wo du so unterwegs bist. Dankeschön.
Das war's dann auch schon wieder. Tschüss, ciao, ciao.